17. Kapitel. In Klammer, siehe Bibel. Es ist in Akkade, wo die Obersten der Juden residieren. Von den Ehrlichen sind Messach und Abednego schon gestorben. Satrach war nach Jerusalem mit aufgebrochen, um als Ältester die Anweisung des Chores durchzuführen und den nach und nach Heimkehrenden zu helfen. Die jetzigen Bevollmächtigten taugen nicht sehr viel. Würde heute das Gericht nach ihrem Sinn gehalten, alsdann würden zwei Familien schwer geschädigt, in der Ehre und auch am Vermögen. Daniel fährt wie ein Blitz dazwischen. Mit ihm darf man es nicht verderben. Er ist der erste Landfürst Babels, der intimste Freund der Könige und ein echter Seher. Die Oberrichter Bazlot, Temo und Zambolama verneigen sich vor ihm. Bazlot sagt unterwürfig, doch den falschen Ton hört nicht nur Daniel heraus. Du siehst, Fürst Daniel, was anderen verborgen ist, halte bitte das Gericht. Dieses Weib ward überrascht, als es in Abwesenheit des Mannes sich im Bad mit einem andern Mann, verzeih die Scham, wie einst die Edenleute unter einem Baum ergötzte. So, so, Daniel übernimmt das Gericht, doch die Richter müssen bleiben. Wo sind die Zeugen? Zwei Nebenrichter melden sich. Ihr habt gesehen, was sich zugetragen hat? Ja, sagt einer. Susanna war im Bad in ihrem Garten und schickte ihre Mägde fort. Sonst ist der Garten streng verschlossen. Diesmal stand ein Pförtchen offen. Die Buhlschaft hat die Steinigung verdient. Daniel sieht voll Erbarmen auf die junge, schöne Frau, die krumm und schluchzend auf dem Boden liegt. Er hebt sie auf und schiebt ihr einen Schemel zu. »Höre auf zu weinen«, sagt er freundlich, »und erzähle, wie es zugegangen ist. Gottes Licht bringt alles an den Tag.« Man tuschelt. »Ah, der reine Fürst, der Himmelsgucker, er hat auch zwei Augen für die Schönheit dieses Weibes frei. Warte nur, auch Blicke können sich als Ehebruch erweisen.« Er übersieht die Hämischen. Susanna sagt, sie liebe ihren Mann und wisse nicht, wie der Bube in den Garten kam. Die Mägde hätten ihr ein Kleid geholt. Auf ihr lautes Hilfeschreien, als sie den Buben sah, wären dann drei Männer hurtig fortgesprungen. »Kennst du sie?« »Ich darf nichts sagen.« »Warum?« »Sie stellten mir schon öfter nach.« »Wieder diese Sonderbare.« »So?« Von Mädern, die Daniel auf Befehl des Darius stets begleiten, lässt er die zwei Zeugen außerhalb des Raumes führen. »Habt ihr ein geordnetes Gericht gehalten?« fragt er dann die Richter. »Die Verklagte auch befragt oder nur die Zeugen?« »Es sind ehrenwerte Männer«, behauptet Temo. »Wie viel bezahlten sie für ein Gericht?« Temo keucht böse. Daniels Stimme härtet sich. »Mir macht ihr nichts vor, nicht nur als Gottes Seher, nein, ich weiß über euch genau Bescheid. Denkt ihr denn, mir wird nicht manches zugetragen? Auf Zuträgerei gibst du was, aber Gott offenbart es dir. Höhne, wie du willst. Sofort seid ihr drei des Amts enthoben. Das oberste Gericht hat Darius mir übertragen. Du Speichelecker, geifert Bazlot. Willst ein Jude sein und gehst einem Heiden, weil er ein König ist, um seinen Bart? Daniel lacht. Er trägt gar keinen Bart und, schwer betont, er ist gläubiger als ihr drei zusammen. Er neigt sich vor dem Herrn, während ihr als Richter nur um Reichtum, um das Vergängliche euch bangt. Tagsüber zeigt ihr euch als angesehene Männer, nachts zählt ihr euren Raub, über jedes Recht hinaus errafft. Was soll der Herr denn mit euch tun? Ein Hörer drängt sich vor. Ich bin Kir Arba, Kaufmann, bin oft im Haus des Joachim, Susannas Mann, zu Gast gewesen. Er hat seinen Reichtum, wie ich selber, einwandfrei erworben. Ich weiß, wie fromm Susanna lebt, ihrem Manne ganz ergeben. Auch die Zeugen, allzu früh zu Ältesten erwählt, und die Richter waren häufig Gäste, denn Joachim hält ein offenes Haus. Ich will nicht sagen, was ich alles sah. Fürst Daniels Geist sieht besser, als man es ihm vermelden könnte. Wäre Joachim nicht gerade auf der Handelsreise, die Lumpen hätten nie gewagt, Susanna anzuzeigen, noch dazu ganz ungerecht. Sehr wahr, rasch zertritt der heilig wahre Gott die Bosheit böser Richter. Der erste Zeuge wird hereingerufen. Daniel fragt: Du hast Susanna mit dem Buhlen unter einem Baum gesehen? Was war's für einer? Eine Linde, sagt der Zeuge ohne Zögern. Widerspricht der Jordanseher dieses Sonderbare? So? Du Schalk, dich trifft deine Sünde. Der Engel Gottes wird dich finden, und wenn du bis ans Ende diese Erde fließt, deine Lüge ist dein Tod. Du sollst keine Heimstatt haben, weder hier noch im Land der Väter. Der Engel Gottes hat den Panther in der Hand, der dich zerreißen wird. Geh fort! Die Richter überkommt ein Grauen. Sie handelten um ihren Beutel. Joachim ist reich. Der zweite Zeuge tritt herein, ahnungslos, was bereits geschehen ist. Daniel stellt ihm dieselbe Frage wie dem ersten. Ohne Überlegung sagt er aus: Es war eine Eiche. Zornig aus dem Geist erwidert Daniel: Du Kanaans und nicht Judas Art, wer heißt dich, falsches Zeugnis auszusprechen? Ihr wolltet diese unbescholtene Frau verführen, und weil's euch nicht gelang, darum habt ihr sie verderben, dazu ihr elterliches Erbe rauben wollen. Gottes Engel zeichnet dich. Wie den ersten Zeugen, so jage ich dich fort. Unstet und flüchtig sollst du sein, weil du eine reine Judatochter töten wolltest, wie Kain Abels unschuldiges Blut verdarb. In keinem Volke sollst du leben. In der Wüste wird der Engel Gottes einen Löwen finden, und deine Lüge ist dein Tod. Geh fort! Entsetzt rennt auch der zweite Zeuge aus dem Haus. Vor der Türe lärmt es plötzlich. Susannas Eltern hörten es zu spät, was mit der Tochter vor sich ging. Joachim kam eben von der Reise heim. Vor dem Gerichtsgebäude trafen sie zusammen. Als sie jetzt alles hören, was geschehen war, wollen Joachim und Hilkia, Susannas Vater, sich auf die drei Oberrichter stürzen. Daniel hält sie zurück. Danket Gott mit einem Lied, mit einer reichen Gabe für die Armen. Er hat mich hergeleitet. Vor Tagen sah ich es im Traum, dass man rechtlos richten würde. Joachim, mindere deine Feste. Ins Gesicht reden viele schön, hinter deinem Rücken kochen sie ihr Gift. Kehre nach Jerusalem zurück und hilf das selbst den Armen, bis sich Juda wieder sammeln kann. Im Jordantal, auf Judäas Höhen, in den Gärten Jezreels. Das tue ich, Daniel. Joachim zieht sein Weib ans Herz. Sage mir, wann ich ziehen soll, bittet er den Seher, um dem Befehle Gottes nachzukommen. Jetzt bitte ich, seid alle nochmals meine Gäste. Gern angenommen, Freund Joachim. Zunächst bin ich der erste Richter ganz allein, bis ich mit Darius und 12 Ältesten für Juda neue Richter wählen kann. Die Oberrichter werden ausgewiesen und dürfen nicht nach Juda kommen. Bei Joachim fragt Kir Arba: Sag mir bitte, Daniel, warum die falschen Zeugen sterben müssen, die Oberrichter, zwar ausgesetzt, hast du geschont. Das verstehe ich nicht ganz, und weshalb sollen Engel, die ich für erhaben, rein und heilig halte, das Gericht erfüllen? Mehrere Männer stellen auch die gleichen Fragen. Daniel entgegnet ernst. Schwer ist, das heilige Geheimnis zu erkennen, jenes, das Gott uns zubereitet hat. Sein Urgeheimnis bleibt bedeckt, bis sich uns Werk um Werk daraus enthüllt und damit seine unermesslich reiche Gnade. Glaubt es, Freunde, ein einziges Funkenlicht genügt, um in alle Ewigkeit zur hohen Weisheit Gottes zu gelangen. Daraus können wir die 7 Schöpferstrahlen als einen Kindanteil von Gottes Herrlichkeiten auch erlangen. Nun das. Die Oberrichter wollten nur viel Geld erraffen. Susanna galt ihnen nichts. Nicht, weil sie männlich sauber wären, sondern ihr Gemüt ist arm. Wegen dieser Armut wurden sie bloß ausgetrieben. Sie müssen bitter ringen, bis sie einmal einen Ort in ferner Fremde finden, wo sie sich betten und vor ihrem Tode ihre Seelen unserem Schöpfer anbefehlen können. Anders jene Zeugen, der Bule, war ein unerfahrener Bursch, der nicht wusste, was dahinter stak. Er hat die Sache nicht durchschauen können, weil sie ihn verdorben hätten und selbst vor lauter Geilheit nicht mehr schlafen konnten, obendrein die Gier nach ungerechtem Gut, darum dieses schwere Gottesurteil. Die Angst, einem Raubtier ausgeliefert und ihr armer früher Tod, wird ihre Seelen einst im Jenseits läutern. Ihrem bösen Handeln nach kann für sie im gleichen Maßstab eine Rettung kommen und durch einen Engel Gottes. Das versteht man erst, wenn man es vom Lichte her besieht. Fast alle Menschen, auch die Guten, sehen allgemein die Dinge weltlich an. Ihr aber sollt das Tiefere erfahren. Bevor es die Materie gab, wendete das erste Lichtkind sich vom Schöpfer ab. Hätte er es selbst vertrieben, nie würde es zurück zu Gottes Heimstatt finden und ewig fern. Das gibt es nicht. Die Erbarmung stellte hier zwei Ausgleichspunkte her. Entweder eine Heimkehr durch des Vaters herzliche Barmherzigkeit oder in der ewigen Verbannung einmal eine Auflösung. Gott verlieh uns seinen Odem aus dem Atma, seiner Schöpfermacht. Dieses Edelgut wird nie vergehen, wie der Schöpfer nie sein hehres Ich verliert. Trotz Fall soll das erste Kind lebendig bleiben. Deshalb übergab der Höchste eine äußerliche Abrechnung und die damit verbundene Austreibung dem Fürsten Michael. Trieb nun im hohen Auftrag Urs ein Kind das andere aus, so blieb dem Ausgetriebenen das Leben und die Kraft erhalten. Damit war der Kind geschöpfliche Weg zurück ins Reich gegeben, wenn jenes Kind sich wenden wird. Noch ist's nicht geschehen, aber bald ertönt ein Ruf, der als Wort, in Klammer, es ist vollbracht, die Welt erschüttert. Dann wird das erste Kind zur Einsicht kommen. Doch zur Frage, weshalb Engel diese Männer in den Tod zu führen haben. Kir Arba nennt sie heilig, o erkennt das eine. Heilig ist allein der Herr. Doch von seiner Heiligkeit gesegnet, haben sich die Lichtgetreuen das Geheiligtsein bewahrt. Dadurch können sie dem Schöpfer Vater, der in Ewigkeit der unsere ist, zu jeder Zeit begegnen. Diese Engel führen die Befehle Gottes aus. Solchen Lichtbefehl, ihr staunt über dieses Wort, gab Gott zwei Engeln, wie Michael das Erstkind auszutreiben hatte, um ihm Kraft und Leben zu erhalten, so die Männer, dass sie ihr Seelenleben nicht verlieren. Beide Engel helfen fleißig, dass sie nach dem Tod zum wahren Leben kommen. Handelt es sich um die Seelen, so versteht ihr nun den Lichtbefehl, denn Licht ist Leben. Es ist still, wie einst im Tempel, wenn der hohe Priester aus dem Allerheiligsten zur Menge trat, um Gottes Segen auszuteilen. Hilkia sagt als erster, indem er Daniels Hände drückt: Ah, was du uns an diesem Abend lehren konntest, führt sehr tief in Gottes wunderbares Licht hinein. Ich nehme dabei aber an, dass allgemein wir Menschen erst im Reich zur vollen Gottesklarheit kommen werden, nicht hier auf unserer Welt. Wenn das so ist es für uns besser. Oder könnte das ein Manko sein? Nein, meldet sich Kir Arba. Gott braucht nur wenige Propheten, die zur größeren Klarheit kommen. Der Mensch ist allgemein durch die Materie belastet oder so erklärt. Aus Gottes hoher Weisheit brauchen oder können wir das Höchste auf der Erde nicht erkennen. Und drittens, was würde uns im Reich erwarten, wenn wir auf der Welt schon alles hätten. Genau, bestätigt Daniel. Wir würden Gottes hehre Ewigkeit ins Zeitliche herüberziehen, vorausgesetzt, dass wir es könnten. Ein für uns heilig wundersames Glück ist die Schranke zwischen der Materie samt ihrer kurzen Lebenszeit und des Lichtes Ewigkeit, nicht als Trennung zwischen unserer Gottesliebe und der Segnung unseres Vaters ist sie anzusehen. Sie ist die Pforte, die uns nach dem Weltenleben untrennbar zum Schöpfervater führt. Bedenkt, wenn ein Prophet, wie ich aus unverdienter Gnade einer bin, halt, ruft Joachim, unverdient ist's bei dir nicht. Du bist gesandt, man heißt dich Jordanseher, weil wir im Gebiet des Jordans lebten und, wolle es der Herr, bald wieder ganz geeint dort wohnen dürfen, wie man Wasser nicht entbehren kann, so nicht Gottes Lehre, die er uns durch dich schon oft verkünden ließ, das unverdient ist auszustreichen. Von deiner Warte aus meinst du es gut, Joachim. Betrachten wir es von der Gotteswarte aus. Da sind wohl alle Gaben hergeliehen, gewiss als Edelgut des Lichtes, aber eben auch das unveräußerliche Eigentum desselben. Bringen wir es mit zur Welt, um einen Auftrag auszuführen, so ist und bleibt es unverdient, und wir haben es nach unserem Erdentod zurückzugeben. Den Segen, liebe Freunde, der uns daraus überkommt, wird und ist dann unser Eigentum. Gleichfalls unveräußerlich, wenn wir es mit Gottes Gnade uns bewahren und mit Dank erkennen. Daraus können wir den seelisch Armen helfen, auch manchem weltlich Armen, wie dir, Joachim, es Gott jetzt anbefohlen hat. Auch ein Seher hat die Pflicht, Gottes Gaben für sich selber zu erwerben. Aus gesegnetem Erwerb, was ohne Gottes Güte auf der Welt nicht möglich ist, kann man ein guter Lehrer werden, nicht bloß im Wort, was mancher nicht versteht. Die echte Lebenspflicht ist das Bedenken für die anderen, Gottes Wort für jeden so zu bringen, dass es auch verstanden wird. Mit der Lehre oder Offenbarung geht einher, eines Menschen Kummer zu bedenken, um zu helfen, wie es etwa möglich ist. Das Innere wird durch eine gute Tat gesegnet, und diese wird zum Segen werden, wenn das Licht gepredigt wird. Ich bin Mensch wie ihr. Nur die Aufgaben sind verschieden. Sie bestimmen einem jeden seinen Weg. Es steht also keiner unserem Schöpfer ferner, wer nicht lehren oder auch im Weltlichen nicht helfen kann. Glaubt ihr denn, Gott würde ungleich segnen? Wer sich in seines Herzens Einfalt müht, im kleinen Kreis ein guter Mensch zu sein, der ist als Vorbild auch ein Lehrer. Wer so handelt, der erfüllt die Pflicht, die er vom Reich zur armen Welt herübertrug. Gesegnet kehrt er mit der Gabe heim, die er dem Vater bringen darf. Er segnet euch, und ihr, lieben Mäder, seid mit eingeschlossen. Jetzt, Joachim, rüste dich samt deinem ganzen Haus. Es wäre gut, auch Hilkia zöge mit. Wir danken dir, Prophet des Herrn, besonders dafür, dass du mein Weib gerettet hast. Susanna legt ihr Haupt an Daniels Brust. Er küsst sie sanft auf ihre Stirn. Grüße meine Schwester Harfia und bedenke, der Herr hat dich errettet. Ich war nur seine Hand, sein hohes Recht, dass er euch Freunden angedeihen ließ. Gestärkt geht man auseinander. Dem Zuge Joachims schließen sich noch ein paar Juden an.